Stellen Sie sich vor, ein deutscher Mittelständler, spezialisiert auf Maschinenbau, war vor 10 Jahren noch Hauptlieferant für einen großen Automobilkonzern. Heute kommt die Konkurrenz aus China, günstiger, schneller und aggressiver am Markt. Das ist kein Einzelfall, sondern Teil einer weltweiten Verschiebung im Handel. Wir schauen heute in diesem Podcast auf die Trends der letzten 10 Jahre und fragen, wer hat im Exportgeschäft Anteile gewonnen, wer verloren und in welchen Branchen? Und was bedeutet das für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas?
Makroskop, der wirtschaftspolitische Podcast. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Makroskop. Mein Name ist Philipp Eins. Die globalen Marktanteile verschieben sich mit weitreichenden Folgen für Deutschland und auch für die deutsche Pharmabranche. Was für Folgen das sind, das weiß mein Co-Host, Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus.
Hallo Philipp.
Ja, Made in China, das hat sich in den vergangenen Jahren ganz offensichtlich durchgesetzt. Wie schaut's denn bei dir so im Haushalt aus? Öfters mal günstig online in Fernost geshoppt oder wie läuft das bei dir?
Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geschaut, woher die Waren kommen, die wir verwenden. Das ist aber sehr wahrscheinlich mit einem großen Anteil chinesischer Wertschöpfung. Also viel, was im Bereich Haushaltselektronik hergestellt wird, kommt eben aus China, hat zumindest Teile davon, die in China gefertigt werden. Mittlerweile auch viele Maschinen oder Werkzeuge, wie es so schön heißt, die aus China nach Europa geliefert werden, um Dinge herzustellen. Also der chinesische Wertschöpfungsanteil gerade in dem Bereich ist deutlich gestiegen.
Ja, und da muss man wahrscheinlich gar nicht auf entsprechende Portale gehen aus China, sondern die Zulieferungen, die kommen eben auch aus Fernost. Ne?
Genau, und die Portale, die verstecken sich ja mittlerweile auch ganz gut. Also selbst jemand, der bei Amazon shoppt, der bekommt ja dann plötzlich auch ein Paket, was weit gereist ist, was man so gar nicht erwartet hätte. Also da kommt eine ganze Menge mittlerweile auch im Direktvertrieb her.
Im aktuellen Economic Policy Brief, da habt ihr euch die Verschiebung der globalen Marktanteile mal genauer angeschaut. Über welche Länder und Branchen sprechen wir denn hier eigentlich?
Ja, wir haben uns die großen Wirtschaftsräume angeschaut, also Europa, USA, China und der Rest der Welt, wenn man so möchte. Und dann nochmal einen speziellen Sidekick natürlich mit Blick auf Deutschland. Und wenn man sich diese großen Räume anschaut, dann spricht man über gut die Hälfte des gesamten Welthandelsvolumens. Das, was dort passiert, das hat Einfluss auf ja die Strukturen der Warenströme weltweit. Der Rest der Welt ist auch recht groß, also das sind andere 50% und daran sich abzuarbeiten und dort zu überlegen, wie man diese Marktanteile auch erschließen kann, das lohnt sich vielleicht. Aber traditionell ist eben der Handel zwischen den USA und Europa sehr stark und China als großer Player ist eben hinzugekommen. Deswegen macht es das so spannend, darauf zu gucken.
Ja, und was ihr da rausgefunden, was ihr analysiert habt, das ist durchaus auch überraschend. Wir schauen uns das mal genauer an.
In den vergangenen 10 Jahren hat sich die Gewichtsverteilung im Welthandel spürbar verschoben. China ist der große Gewinner. Jahr für Jahr hat das Land seit 2013 im Schnitt rund 0,36 Prozentpunkte Marktanteil dazugewonnen. Vor allem in Europa und in vielen Schwellenländern. Während es in den USA durch hohe Zölle Marktanteile verlor. Europa konnte sich auf dem US-Markt gut behaupten. Vor allem durch starke Zuwächse in der Pharmaindustrie, während Deutschland deutlich zurückfiel. Besonders in der Autoindustrie und in Maschinenbau büßte Deutschland Anteile ein. Hohe Kosten, Fachkräftemangel und eine verspätete Wende hin zur Elektromobilität spielten hier eine Rolle. Die USA verloren in vielen Industrien an Boden, konnten aber durch Energieexporte und in der Pharmaindustrie aufholen.
Unterm Strich könnte man also sagen, China steigt auf, Deutschland schaut zu. Wie konnte es dazu kommen?
Das ist eine spannende Frage. Und da gibt es einige Faktoren, die für China sprechen, die für diese Entwicklung sprechen. Wir haben jetzt einige schon gehört in dem Einspieler. Ganz wichtig ist, dass eben Europa und China sich immer weiter geöffnet haben zueinander. Das bedeutet, China konnte eben sehr viel Waren nach Europa exportieren und die Zoll- und Handelsschranken wurden immer weiter gesenkt. Mit Blick auf die USA verhält sich das anders. Wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass Donald Trump schon in seiner ersten Amtszeit erhebliche Zölle auch auf chinesische Warenimporte erhoben hat und das im Grunde genommen dazu geführt hat, dass der Handel sich da neu strukturiert hat. Und das ist auch ein bisschen das Spannende. Also Handelspolitik hat erhebliche Einflüsse. Und wir können auch jetzt erwarten, dass sich die US-Politik erheblich im Warenverkehr äußern wird. Also dort wurden die Zollschranken hochgezogen. Was ist passiert? Der Handel mit Europa hat sich intensiviert. Also China hat mehr nach Europa ausgeführt. Die USA haben auch mehr nach Europa ausgeführt. Und Europa hat die Lücke in den USA wiederum geschlossen, die China hinterlassen hat. Also da gibt's dann plötzlich Mechaniken, wo dann eben sehr spannende Ergebnisse dabei rauskommen.
Wir können ja mal in jedes Land so ein bisschen reinzoomen und gucken, was da genau eigentlich passiert ist. Fangen wir mal mit China an. Da gibt es ja einerseits, wie du gesagt hast, diesen intensiveren Austausch mit Europa, aber auch Initiativen wie das Projekt der Neuen Seidenstraße. Und damit sollen Wirtschaftsbeziehungen in Asien und auch in Afrika intensiviert werden. Ist das auch so ein weiterer Baustein für den Erfolg Chinas?
Das ist ein ganz zentraler Baustein für den Erfolg Chinas. Und ich glaube, das zeigt auch, dass die, ja, wenn man so will, die alten Wirtschaftsräume da auch etwas verschlafen haben. Also China hat sich schon sehr früh angeschaut, wo sind eigentlich die Potenziale im Welthandel? Welche Märkte sind schon verteilt? Wo kann man noch etwas gewinnen und was muss man dafür tun? Und daraus entstand dann dieses Projekt der Neuen Seidenstraße. 2013, so das erste Mal so richtig erwähnt und als Projekt angeschoben, ist das der Versuch, mit den Nachbarländern in Asien in den stärkeren Austausch zu gehen und vor allen Dingen auch den afrikanischen Kontinent zu erschließen. Das auf eine Weise, die sehr planvoll erfolgt. Also wir haben Infrastrukturprojekte, die gemeinsam dann eben in den Partnerländern aufgebaut werden, also Direktinvestitionen Chinas, beispielsweise in Häfen, aber auch in Bahninfrastruktur. Wir haben dann den Versuch, natürlich Handelsbeziehungen und Technologietransfer zu organisieren. Und so hat sich China da ein Netz von über 100 Ländern aufgebaut, mit denen es dann zusätzlich Handel treibt. Und da muss sich China dann gar nicht so sehr mit den Platzhirschen in Europa oder in den USA auseinandersetzen, wenn man an anderer Stelle schon einen guten Fuß in der Tür hat.
Ja, denn 100 Länder, auch wenn es jetzt nicht die größten Volkswirtschaften sind, die Masse, die macht's ja dann wahrscheinlich doch, ne?
Die Masse macht's an der Stelle und das sind teilweise nicht ganz unwichtige Länder, wenn man dann beispielsweise auf Rohstoffvorkommen blickt. Also man hat da schon sehr genau drüber nachgedacht, wo man hin möchte und hat das strategisch aufgesetzt. So, und das zeigt sich auch, also China ist auch der große Profiteur vom wachsenden Handel mit den sonstigen oder übrigen Ländern. Und das ist ein Ergebnis dieser sehr strategischen, planvollen Ausbautätigkeit der Handelsbeziehungen in dem Bereich.
Das heißt also, diese Vernetzung, die weltweite Vernetzung, die hat China sehr strategisch vorangetrieben. Aber auch die Produkte. Wenn wir da mal schauen, Automobilproduktion, da hat China früh auf Hybrid- und Elektroantriebe umgestellt. Das Geschäft ist brummt. Und deutsche Autobauer, die können eigentlich nur noch Stellen abbauen. Zumindest ist es derzeit so. In welchen Branchen hat China sonst noch die Nase vorn?
Ja, auch das ist sehr planvoll geschehen. Also China hat eine Industriestrategie aufgesetzt, die hieß oder heißt Made in China 2025. Das ist eine Strategie, die über mehrere Jahre angelegt war und die definiert hat, in welchen Technologiefeldern und Industriezweigen China Land gewinnen möchte. Und ein Teil davon war die Automobilindustrie. Auch das hat man sich sehr strategisch hingelegt, weil man gesehen hat, es gibt hier einen Technologiewechsel. Will heißen, man hat nicht die Herausforderung im Bereich der Verbrenner, Technologie neu zu entwickeln oder aufzuholen, sondern man kann im Grunde genommen überholen, ohne einzuholen. Also man hat plötzlich eben die Möglichkeit, mit dieser Elektromobilität etwas Neues an den Markt zu bringen, wo man dann plötzlich marktführend sein kann, ohne die Schritte der anderen Automobilnationen nachvollziehen zu müssen. Und das hat China gemacht. Elektromobilität bedeutet weniger Technologie im Bereich von Getrieben oder Motortechnik, mehr Elektronik, mehr auch letztlich digitalen Content im Sinne von Softwareentwicklung. All das haben sie sehr strategisch aufgebaut und sind dort erfolgreich. Und all das, was dann dazugehört, also Batteriezellfertigung und so weiter, das haben sie auch getan. Das ist ein Bereich und es gibt mehrere davon, wo China da sehr planvoll vorgeht, auch im Bereich des Maschinenbaus, im Bereich der Elektronik, künstliche Intelligenz. Das sind Bereiche, wo China ganz stark ist und auch im Biotechnologie-Pharma-Bereich ist eine Menge passiert.
Also Automobil, Elektroantriebe, das kann ich gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite Maschinenbau, Metall, Chemie, das sind ja eigentlich alles alteingesessene Branchen, in denen Deutschland immer stark war. Trotzdem, in China ist man da offenbar innovativer.
China hat sich ja lange Jahre damit aufgebaut oder Geld damit verdient, die Herstellung von Waren für den Rest der Welt zu leisten. Also im Grunde genommen die verlängerte Werkbank zu sein. War darauf angewiesen, dass man sich Werkzeuge dann aus Europa kauft, um dann Maschinen dort zu bestücken. Und da hat man sich dann überlegt, das wollen wir nicht länger sein. Wir möchten selber unsere eigene Technologie liefern und unsere eigene Produktionstechnologie bereitstellen und damit sogar im Zweifel noch auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sein. Und das hat China auch sehr konsequent umgesetzt. Also viele Maschinen und Anlagen werden mittlerweile günstiger aus China angeboten, sind in der vergleichbaren Qualität und machen den deutschen Maschinenbauern oder den europäischen Maschinenbauern insbesondere große Konkurrenz. Und das ist etwas, wo man genau hingucken muss, wo hat man eigentlich einen Vorteil gegenüber China und wie kann man den eigentlich ausbauen und halten? Das ist eine Herausforderung, die kann man aber auch lösen.
Über die Lösung, da sprechen wir noch. Schauen wir nochmal auf den Preis. Du hast ja gerade gesagt, aus China, da gibt es eine hohe Qualität, aber zum günstigen Preis. Inwiefern könnte sich das verändern? Denn die USA belegen China mit hohen Zöllen, seit 2018 steigend und mittlerweile sind wir dabei durchschnittlich 58%. Welche Folgen hat das auch für den Rest der Welt?
Ja, Chinas Exporte in die USA sind deshalb deutlich zurückgegangen, weil man natürlich weniger stark oder weniger konkurrenzfähig ist. China versucht das auch zu lösen, indem man die Herstellung und Produktion auch erheblich subventioniert. Also es gibt da Berichte beispielsweise des Internationalen Währungsfonds gerade erschienen, der sagt, naja, im Grunde genommen gibt China ungefähr 5% seiner Wirtschaftsleistung in Form von Industriesubventionen zurück. Und das ist natürlich ein Kostenvorteil, den man in anderen Ländern, wo die Subventionen nicht fließen, überhaupt nicht mithalten kann. Das hat auch eine strategische Komponente, nämlich letztlich Marktverdrängung. Also wenn ich erstmal meine Konkurrenz aus dem Markt gedrängt habe, dann kann ich auch in der Preissetzung entsprechende Spielräume nutzen. Und das macht sich bemerkbar. Die USA haben gesagt, wir wollen das so nicht mehr ertragen und wir wollen unsere Industrie vor China schützen. Die Europäer haben diesen Schritt im Bereich der Automobilindustrie mit Murren auch vollzogen und gucken da auf andere Bereiche auch, tun sich aber deutlich schwerer damit, da die Handelsschranken hochzuziehen. Die Diskussion, was da die richtige Strategie ist, ist noch nicht zu Ende geführt, aber da gibt es zumindest Unterschiede in der politischen Ausrichtung.
Bleiben wir mal in den USA und schauen mal da ein bisschen genauer hin. Die Vereinigten Staaten, die haben ja erhebliche Marktanteile in China verloren, auch gerade durch diese restriktive Handelspolitik, aber die Verluste, die konnten die USA teilweise durch Zugewinne in Europa und auch in Deutschland ausgleichen. Wie genau das?
Ja, da ist den USA zugute gekommen, dass sie auch durchaus erkleckliche Rohstoffvorkommen im Land haben, also Öl und Gas. Das ist ein Geschäft gewesen, was kompensiert hat, dass man in anderen Bereichen der Industrie vor allen Dingen erheblich auch Einbußen zu verzeichnen hatte. Also dieses Öl- und Gasgeschäft, auch maßgeblich durch den Krieg von Russland gegen die Ukraine getrieben, hat schon auch ausgleichende Funktion gehabt. Gleichzeitig ist der Handel zwischen den USA und China auch durch diese Handelsbarrieren schwächer. Das ist teilweise eine bewusste Entscheidung der USA gewesen, die gesagt haben, wir möchten, dass bestimmte Technologieexporte auch gar nicht mehr stattfinden Richtung China. Wir haben das jetzt gesehen im Bereich der Chip-Herstellung zum Beispiel. Da war ja jetzt eine lange Zeit der Export dieser Chips neuester Generation nach China nicht erlaubt. Jetzt diskutiert man, ob man das wieder freigeben mag, aber da hat man gesagt, das möchten wir den Chinesen überhaupt nicht zur Verfügung stellen, weil sie das im Zweifel für Militärtechnik oder für andere Produkte eben nutzen, die uns jetzt an anderer Stelle Schwierigkeiten bereiten. Und so gibt es auch den sogenannten Biosecure Act beispielsweise, wo gesagt wird, wir möchten im Bereich der Biotechnologie auch nicht alles das, was wir wissen, mit den Chinesen teilen, weil es uns strategisch entgegensteht. Das sind Dinge, die macht Europa nicht. Das ist etwas, was die USA zwischen und China untereinander austragen. Das hat aber diese Konsequenz, dass dann eben der Handel zwischen diesen beiden Ländern nicht so stark ist.
Nun sind die USA traditionell in der Industrie auch gar nicht mehr so stark, sondern eher im Dienstleistungssektor. Tatsächlich konnten sie aber, wie du auch schon beschrieben hast, durch die Energieexporte einen Großteil ihres Geschäfts und ihrer Volkswirtschaft auch retten, so durch die letzten Jahre, ne?
Das hat einigen Ertrag gebracht und die USA haben jetzt eine Wende vollzogen, was das verarbeitende Gewerbe insgesamt betrifft. Also Donald Trumps Strategie zielt schon sehr darauf ab, die Industrie wieder zurückzuholen und Investitionen ins Land zu holen. Und im Grunde genommen macht er mit dieser Zollpolitik nichts anderes, als quasi Eintritt für den großen, attraktiven amerikanischen Markt zu nehmen. Und die Unternehmen denken jetzt darüber nach, wie reagiere ich darauf, dass ich dort jetzt Eintritt bezahlen muss. Und eine Reaktion kann eben sein, zu sagen, gut, dann muss ich eben in den USA für die USA produzieren, weil ich mich dann von zumindest den hohen Importzöllen auf fertige Waren frei mache. Das muss ich dann natürlich teurer bezahlen, indem ich die Vorleistung importiere, aber dann habe ich zumindest einen Teil meiner Erträge wieder gesichert. Führt dann letztlich dazu, dass man dann höhere Investitionen in den USA sieht und das ist letztlich dem Gewicht dieses großen Wirtschaftsraums in der Welt geschuldet.
Kommen wir mal zurück nach Europa. Die EU-Länder insgesamt, die konnten sich in der Weltwirtschaft behaupten und verzeichnen insbesondere auf dem US-Markt auch deutliche Anteilsgewinne. Bleibt das so, trotz dieser gestiegenen Zölle von den USA von derzeit 15% auf viele EU-Produkte oder ist das nochmal so ein Downer?
Das ist jetzt ein echter Downer. Also wir sehen also Europa als letztlich die Region, die davon profitiert hat, dass China und die USA sich so sehr in den Haaren hatten. Also wir haben ganz viel Platz genutzt, den China gelassen hat für die Exporte aus Europa in die USA. Und letztlich ist das jetzt das Problem, vor dem wir stehen. China ist als Markt nicht gut zu erreichen. Die USA sind als Markt schlechter erreichbar. Gleichzeitig gibt es einen Handelsdeal, der sagt, wenn sie in den USA produzieren, dann können sie zu null Zöllen nach Europa exportieren. Das heißt, man hat diesen Standort USA über diese handelspolitischen Maßnahmen sehr, sehr viel attraktiver gemacht. Und man muss jetzt zusehen, dass man das eben in Europa zumindest spiegelt, um Investitionen auch hier nach Europa weiterhin zu ziehen. Also da haben wir einen wirklichen Downer und die Ergebnisse dieser Handelspolitik, die werden wir jetzt nicht ganz schnell sehen, aber die werden sich dann in den nächsten 1, 2, 3 Jahren doch deutlich zeigen. Und da müssen wir schon nochmal überlegen, was man da als Alternative, als Weg rausfinden kann.
Würdest du sagen, unterm Strich war der Deal zwischen den USA und der EU-Kommission unter Ursula von der Leyen also eher ein Fehler?
Ich glaube, dieser Deal war etwas, was man schwer anders hat verhandeln können. Also die USA sind an verschiedenen Stellen in einer deutlich besseren Position als Europa. Wir sprechen da nicht nur über die wirtschaftlichen Fragen, sondern vor allen Dingen über die Sicherheitspolitik. Und wenn die USA sich aus dem Schutz Europas zurückziehen, dann steht man relativ alleine da vor einer Herausforderung, die man unisono in der Meinung der Expertinnen und Experten so nicht lösen kann, wenn man sich beispielsweise gegen Russland verteidigen muss. Also das ist ein Aspekt, der in diesen Verhandlungen eine wichtige Rolle gespielt hat. Und der zweite Aspekt ist, Europa ist als Markt, als Binnenmarkt eigentlich hochinteressant, groß, 450 Millionen Menschen, aber der Markt ist nach wie vor fragmentiert, während die USA mit ihren 300 Millionen Menschen einen einheitlichen Markt bieten. Dort gibt es direkten Marktzugang, man erreicht mit sozusagen durch eine Tür 300 Millionen Menschen, kommt mit einer Regulierung aus, muss sich nicht mit 20 verschiedenen Dingen auseinandersetzen. Und das macht diesen Markt so wichtig. Und dadurch, dass dieser Markt so wichtig ist für die Unternehmen, können sie momentan gar nicht drauf verzichten. Und das macht die europäische Verhandlungsposition schwach, weil natürlich jedes Unternehmen sagt, um Gottes Willen, seht zu, dass ihr die Tür nach in die USA offen haltet.
Und unter also lieber ein schlechter Deal als gar kein Deal.
Unter den Umständen ist es ein Deal, der wahrscheinlich so zu machen war. Und so muss man das, glaube ich, einordnen. Ich würde nie von einem guten Deal sprechen, weil es im Ergebnis bedeutet, man hat diese Welthandelsordnung eigentlich erstmal in Schutt und Asche gelegt. Also die WTO spielt im Grunde genommen keine Rolle und im Bereich der Arzneimittel hat man dann auch nochmal einen Fehler gemacht, indem man gesagt hat, wir lassen da die Nullzölle, die man seit 30 Jahren eigentlich hat, weg.
Ja. Die spannende Frage ist ja nun, Deutschland als schwergewichtige Volkswirtschaft in Europa. Warum konnte Deutschland nicht profitieren von dieser Entwicklung?
Ja, Europa hat sich gut entwickelt, Deutschland hat sich in Europa nicht besonders gut entwickelt. Und das ist der Befund, der uns Sorgen machen sollte. Und das ist etwas, was eben nicht erst seit 2, 3 Jahren zu beobachten ist, sondern das ist etwas, was wir schon seit über 10 Jahren beobachten müssen. Die deutsche Wirtschaft hat sich immer im Erfolg auf den internationalen Märkten gesonnt. Das ist ja auch nicht falsch. Wir haben ja in den letzten Jahren auch sehr davon profitiert, dass wir im Ausland immer mehr Geld verdient haben. Es gab ja einen Zuwachs beim Auslandsgeschäft. Nur andere Wirtschaftsräume sind eben viel schneller gewesen im Ausbau ihrer Marktanteile, haben also einen größeren Teil des Kuchens für sich gesichert. Und was wir jetzt beobachten, ist, dass wir nicht nur Marktanteile langsamer dazu gewinnen als andere. Wir verlieren jetzt auch deutlich Marktanteile und Produktionsleistung. Das hätte man vor 10 Jahren schon deutlicher adressieren müssen, um jetzt nicht in dieser Misere zu stecken. So, was bedeutet das? Wir haben natürlich eine große Abhängigkeit und von dem Automobilsektor, der sehr, sehr gewichtig ist. Und da haben wir ja über die Technologietrends schon gesprochen. Also dort ist eben die Konkurrenz aus China sehr stark, der technologische Wandel sehr schnell. Das ist etwas, wo wir sicherlich neu strukturieren müssen. Das zweite ist, man hat sich natürlich auch immer darauf verlassen, dass die alten Stärken die Stärken bleiben und hat sich weniger um neue Bereiche gekümmert. Und dieser Strukturwandel, das, was eigentlich so eine Erfolgsgeschichte einer Volkswirtschaft ausmacht, das ist zu wenig gewesen. Wir haben zu wenig gegründet, wir haben zu wenig neue Innovationen in den Markt bekommen, wir haben zu wenig Wachstum in innovativen Branchen gesehen. Und das zu organisieren ist etwas, was man eben nicht von heute auf morgen hinbekommt. Und letztlich müssen wir das jetzt irgendwo in einem Art Hauruck-Verfahren in die Wege leiten.
Sind sicherlich gewichtige Punkte, die du genannt hast. Man könnte auch nochmal auf die hohen Energie- und Produktionskosten wahrscheinlich zu sprechen kommen, gerade nach dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, wo die Energiekosten gestiegen sind und was ja die Produktion wahrscheinlich in der Industrie auch nicht gerade einfacher und günstiger macht.
Absolut. Also die Energiekosten sind ein Standortnachteil, der war aber auch immer schon vorhanden. Also Europa war nie günstig in Relation zu den anderen Wirtschaftsstandorten, was die Energiekosten betrifft. Die Frage ist, wie hat sich dieser Abstand zwischen den Wirtschaftsräumen verändert? Ja, und da muss man feststellen, die USA sind halt relativ günstiger geworden im Vergleich auch zu Europa. Und dasselbe gilt für China. China handelt ja weiterhin auch mit Russland, gerade was die Rohstoffe betrifft. Und die profitieren so ein bisschen davon, dass man da jetzt auch vielleicht den einen oder anderen Rabatt bekommt. Insofern ist das etwas, was eine wichtige Rolle spielt. In Deutschland wird auch viel über Arbeitskosten gesprochen. Ein Hochlohnland, Europa insgesamt natürlich eine Region mit hohen Löhnen und Gehältern. Auch das ist etwas, was nichts Neues ist. Damit muss man umgehen. Da muss man halt damit reagieren, dass man die Produktivität steigert. Also insgesamt moderner produziert, mit mehr Kapitaleinsatz, mit mehr technologischer Unterstützung. Dann kann man diesen Nachteil bei den Lohnkosten in Anführungsstrichen auch aufholen und natürlich in die Köpfe investieren. Also wer klüger ist, ist natürlich auch ein Vorteil.
Jetzt nennst du gerade schon ein paar Lösungsansätze, aber vielleicht mal zusammengefasst, so dein Fazit. Wie kommt Deutschland raus aus dem Schlamassel? Du hast ja gerade schon von einem Hauruck-Verfahren gesprochen. Was gehört dazu?
Ja, es ist eine ganze Menge, was zu tun ist. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen zwei Ebenen. Das eine ist diese akute Nachfrageschwäche. Also wir erleben ja, dass die Welt weniger bei uns nachfragt und dass wir selbst auch weniger bei uns einkaufen. Das zu überwinden ist ein Schlüssel, um wieder wirtschaftliche Dynamik zu entfachen. Das heißt, wir müssen mehr investieren und mehr im Land investieren. Die Modernität der Produktionsstätten steigern. Das erhöht die Nachfrage auch bei den Unternehmen, die hier herstellen. Das schafft wiederum Freiräume, sich neu zu erfinden. Also wir müssen sozusagen einmal aus dieser Krise, ein bisschen einen Ruck kriegen, aus dieser Krise rauszukommen. Das braucht etwas wie den Investitionsbooster. Ich glaube, man braucht noch etwas mehr als diesen Investitionsbooster und auch sehr viel größer, damit da eben wirklich Dynamik entsteht. Das ist die Voraussetzung dafür, dass man sich erneuern kann. Und das zweite ist, wir brauchen auch einen Innovationsbooster und einen Marktbooster, wenn man so möchte. Also wir müssen sehr viel schneller innovieren und wir müssen sehr viel schneller die Märkte für diese Innovation schaffen. Also etwas, was eben neu ist, muss eben auch abgesetzt werden. Und wenn wir uns in der Gemengelage Europa-USA eben die Karten legen, dann muss das eben auch einen starken europäischen Markt geben, damit das eben auch hier entwickelt und investiert wird. Also das sind so Sachen, wo man strategisch rangehen muss, wo man sagt, gut, dann werden wir hier jetzt daran arbeiten, Innovationen in den Markt zu tragen.
sind sicherlich gute Impulse. Wenn wir auf die Zahlen schauen, dann sieht es aber so aus, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal stärker geschrumpft ist als erwartet, um -0,3%. So hat es das Statistische Bundesamt gemeldet. Gibt es da überhaupt Licht am Horizont?
Ja, die Quartalszahlen sind immer die Wasserstandsmeldung. Wo sind wir eigentlich? Und dann wird eben sehr genau drauf geschaut, ist man da jetzt über oder unter dem Strich. Für mich die entscheidende Information ist eigentlich, dass wir die Wirtschaftsleistung vom Ende des Jahres 2019 noch nicht wieder überschritten haben. Und das bedeutet, wir sind im Grunde genommen seit mehr als fünf Jahren in einer Rezession oder in einer Stagnationsphase. Und das ist etwas, was man dauerhaft als Volkswirtschaft nur schwer ertragen kann, wenn gleichzeitig beispielsweise die Ausgaben im Bereich der Sozialversicherung deutlich steigen. Wir haben also dieses strukturelle Wachstumsproblem. Es ist nicht nur einfach mal so eine kurze konjunkturelle Schwächephase, die sich dann wieder gibt, wo man nichts verändern muss, sondern wir haben wirklich ein strukturelles Problem. Und so muss man es eben auch betrachten. Also wir kommen jetzt hier eben nicht mehr mit so, wir machen mal ein kleines bisschen hier und dort was durch, sondern wir müssen grundlegend etwas verändern. Und diese Erkenntnis, die muss, glaube ich, auch im politischen Raum mindestens nochmal bei einigen durchsacken, dass das eben nichts ist, wo wir uns nochmal in der alten Bonner Republik wiederfinden, sondern das ist eine strukturelle Veränderung. Das hat die Ampelregierung durchaus adressiert. Also man hat da schon erste Versuche unternommen, sozusagen auf diese strukturelle Neuordnung zu reagieren. Also man hat zum Beispiel sich darüber Gedanken gemacht, wie man Rohstoffe sich künftig sichern kann, in welchen Zukunftsbereichen man in der Technologieentwicklung stark sein möchte. Das hat sich noch nicht so richtig, wie soll man sagen, in Erfolge ummünzen lassen. Und da fangen wir jetzt nicht wieder bei Null an, aber wir fangen so ein bisschen wieder von vorne an, diese Konzepte zu entwickeln. Wir verlieren damit eigentlich Zeit, die wir nicht haben.
Also nicht an Schräubchen drehen, sondern wirklich Weichen umstellen. Das höre ich jetzt so raus. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über die gesamte Volkswirtschaft in Deutschland, Europa und der Welt. Schauen wir nochmal genauer, was eigentlich in der Pharmabranche so los ist.
Die globalen Marktanteile haben sich in den letzten 10 Jahren auch in der Pharmabranche verschoben. Und zwar deutlich zugunsten Europas. Vor allem Länder wie Belgien und Irland konnten ihre Lieferungen in die USA massiv steigern. Teils durch Corona-Impfstoffe, teils durch günstige Rahmenbedingungen. Der EU-Marktanteil bei Pharmaexporten in die USA kletterte seit 2013 um rund 20 Prozentpunkte auf fast die Hälfte des gesamten US-Markts. Die USA selbst haben in der Biotech- und Pharmaforschung eine Spitzenstellung erobert, getragen von hohen Investitionen, starken Netzwerken und einer innovationsfreundlichen Regulierung. Damit zählen Pharma und Biotech zu den wenigen Industriebereichen, in denen die USA weltweit Marktanteile hinzugewinnen konnten. Für Deutschland dagegen ist die Lage schwieriger. Die Konkurrenz kommt nicht nur aus China, sondern auch aus Europa selbst. Während Nachbarländer ihre Pharmabranchen erfolgreich positionieren, gerät der Standort Deutschland zunehmend unter Druck. Durch hohe Kosten, Bürokratie und langsame Innovationsprozesse.
Also anders ausgedrückt, die europäischen Länder, die machen sich gegenseitig Konkurrenz bei der Entwicklung von Pharmazeutika. Und da gerät auch die deutsche Branche ins Schlingern. Was muss denn da geschehen, damit sich das ändert, damit man da besser aufgestellt ist?
Ja, es zeigt sich natürlich die Konkurrenz innerhalb Europas. Man hat hier unterschiedliche Politikansätze, die für den Pharmasektor durchaus unterschiedlich erfolgreich sind. Um es vielleicht vorwegzunehmen, Deutschland ist nach wie vor der Platzhirsch unter den Pharmastandorten in Europa. Also es ist der größte und wichtigste Pharmastandort in der Produktion, aber auch eben als Markt. Das ist eine große Stärke und darauf sollte man aufbauen, weil das eben bedeutet, wir haben hier Kompetenz am Standort, wir haben diesen Maschinenbau, diesen Anlagenbau, die Technologie am Standort, hier auch Produktion gut aufzubauen. Das ist sehr, sehr gut. Andere Länder haben aber auch in anderen Bereichen einiges richtig gemacht. Also es gibt da die Beispiele von Belgien und Irland, die natürlich besonders prominent ins Auge fallen. Gerade Irland mit seinem deutlichen Ausbau der Produktionsleistung. Das hat unterschiedliche Gründe. Das geht einerseits auf steuerliche Entwicklungen zurück, die einen gewissen Vorteil verschaffen, auch innerhalb Europas. Das geht aber auch darauf zurück, dass die irische Regierung sich gute Gedanken gemacht hat, wie man eben so einen Pharmastandort aufbauen kann. Also und auch dort schon relativ lange dabei ist, so ein, wie sagt man so schön, Ökosystem für Pharma, Forschung, Produktion, Entwicklung auch aufzubauen. Also da kommen so einige Faktoren zusammen. In Belgien ist es so, dass man dort für die Produktion attraktive Rahmenbedingungen geschaffen hat. Man hat auch dort über steuerliche Instrumente das ein oder andere anziehen können. Es gibt eine sogenannte Patent Box in Belgien. Da kann man alles, was im Bereich der Innovationen an Kosten entstanden ist, eben auch auf die Produktionsanlagen in den Abschreibungen geltend gemacht werden. Das sind Dinge, die natürlich interessant sind für eine sehr stark wissensgetriebene Branche. Und das hat auch dazu geführt, dass dort der belgische Standort sich sehr positiv entwickelt hat. Also da gibt es einige Dinge, die da richtig gemacht wurden oder für den Standort richtig gemacht wurden, aber die eben letztlich dazu führen, dass man sich gegenseitig immer mal wieder das Wasser abgräbt. Stärker wäre man wahrscheinlich, wenn man das zusammen aufbauen würde und wenn man einen europäischen Standort zusammen denken würde. Für Deutschland gibt es unterschiedliche Herausforderungen, die man auch unterschiedlich beantworten kann. Wir haben jetzt in einigen Wochen unseren Tag der innovativen Gesundheitswirtschaft, der unter dem Motto steht, schneller, besser werden. Und dieses Tempo, das ist, glaube ich, etwas, was man in Deutschland noch deutlich stärker ausspielen kann in einer regulierten, hochregulierten Branche, wo es auch ein bisschen darauf ankommt, wer ist eigentlich schneller im Umsetzen und wer kann eben diese ganze Regulierung effizient abwickeln.
Du hast ja vorhin beschrieben, dass gerade am US-Markt das eigentlich interessant ist, dass man so einen riesigen Markt mit vielen Menschen hat, der eben nicht durch, ich sag mal, föderalistische Nationalgebilde oder Staatengebilde so zerklüftet ist mit verschiedenen Regularien und so weiter. Das haben wir aber in Europa, das Problem. Gibt es da Ansätze, bei denen du sagst, ja, das könnte man tatsächlich realistisch überwinden, auch zum Wohle aller europäischen Länder?
Ja, also wenn man das industriepolitisch verfolgt, dann ist der Weg eigentlich relativ klar. Man muss diesen Markt, der eben in diesen einzelnen EU-Ländern halt organisiert ist, möglichst zusammenführen. Das bedeutet, wenn man hier ähnlich wie in den USA eine Zulassung für ein Medikament hat, dann muss man direkt im Grunde genommen den gesamten Wirtschaftsraum auch damit erreichen, wenn man das in die Vermarktung bringen möchte. Und das ist etwas, was eben momentan einfach nicht stattfindet. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. In Deutschland kann man ein Medikament, sobald es zugelassen ist, europaweit, kann man das sofort eben auch für Patientinnen und Patienten in die Versorgung bringen. Das sieht dann in den Niederlanden zum Beispiel ganz anders aus. Da dauert das dann 2-3 Jahre, bis dann ein Medikament wirklich dann auch in die Anwendung kommt. Und diese Dimension der Zeit ist etwas, was bei patentgeschützten Arzneimitteln hochrelevant ist, weil die Arzneimittel eine Laufzeit von 10 Jahren haben im Patentschutz und danach generisch werden. Danach kann das jeder mit dem Wissen, was dann produziert wurde, nachbauen. Und je kürzer diese Patentlaufzeit ist, desto unattraktiver ist es natürlich, dann auch in diesen Bereich zu investieren und desto irrelevanter wird letztlich auch der Markt. Also man kann über die Größe reden, man kann über die Geschwindigkeit der Marktzulassung einiges erreichen und man kann natürlich auch über die Dauer der Vermarktung die Größe des Marktes letztlich hebeln. Und an diesen drei Dingen zu arbeiten, das ist eine europäische Aufgabe und die kann man jetzt oder muss man jetzt anfassen, um dann im Grunde genommen gegenüber den USA ein relevantes Gegengewicht zu entwickeln.
Wenn wir mal die Perspektive umdrehen, ist es nämlich genau das, was du gerade beschrieben hast, nämlich Geschwindigkeit und so weiter. Ist es das, was die USA richtig machen? Denn wir können ja beobachten, dass auch in der Pharmabranche die USA weltweit Marktanteile gewinnen konnten. Sogar im chinesischen Markt, auch in Europa, auch in Deutschland.
Ja, also die USA sind auf der einen Seite hoch innovativ, also viele der Zukunftstechnologien werden eben auch maßgeblich in den USA mitentwickelt und da gab es jetzt den einen oder anderen Durchbruch, der eben dazu geführt hat, dass man da wirtschaftlich erfolgreich auch in der Kommerzialisierung war. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, man hat eben über diesen großen Markt schon einen Heimatmarkt, in dem man sicher ist, dass man gute Umsätze machen kann. Also A, die Geschwindigkeit, Marktgröße, Zulassungsgeschwindigkeit und B natürlich auch das Preisniveau, was in den USA ein anderes ist. So, und diese vier Faktoren zusammen machen diesen US-Markt hochattraktiv. Da kann man sich eine Menge aber auch abgucken. Also man kann mal anfangen, sich zu überlegen, warum dauert das denn beispielsweise bei der EMA, der Europäischen Zulassungsbehörde für Arzneimittel, deutlich länger für die Zulassung eines Arzneimittels als bei der FDA, der US-amerikanischen. Und da kann man sich dann mal abgucken, was die da eigentlich anders machen. Zweite Frage, warum dauert es denn in Europa oder in Deutschland so viel länger, eine Produktionsstätte für Pharmazeutika aufzubauen und zu zertifizieren als in den USA? Und warum macht die FDA dort gerade ein Programm, um das noch schneller zu machen? Auch da kann man sich genau angucken, was machen die da eigentlich? Weil wir uns gegenseitig sozusagen diese Zertifizierungen auch anerkennen. Ja, also wenn das dann in den USA schneller geht, ja, dann macht das halt den US-Standort attraktiver. Und so muss man sich das systematisch hinlegen, in welchen Bereichen kann man hier wirklich schneller besser werden.
Wenn wir jetzt auch nochmal nach China schauen, da fand ich interessant, dass die Erfolge in China in der Pharmaindustrie eher gering sind. Woran liegt das und vor allem wird das so bleiben?
Ja, also China ist ein interessantes Beispiel, weil es eben ein eigentlich extrem großer Markt ist, aber mit einem nicht besonders gut ausgebauten Gesundheitssystem. Das heißt, dort fehlt im Grunde genommen auch der Markt. Das zweite ist, China ist in dem Bereich der Technologieentwicklung sehr protektionistisch. Also sie schauen natürlich schon, dass sie Technologien ins Land holen, aber wollen nicht so recht die Technologie ins Ausland zeigen. Also das passt noch nicht so richtig mit diesem Pharma-Geschäftsmodell zusammen. Trotzdem sind sie, was die Patentanmeldungen und die Entwicklung dieser neuen Wirkstoffe betrifft, mittlerweile Weltspitze. Also sie haben einen ganz hohen Anteil an den zugelassenen oder an den patentierten Wirkstoffen. Sie sind da ganz aktiv in der Forschung und Entwicklung. Und das ist etwas, was darauf hindeutet, dass China in Zukunft eine sehr, sehr viel größere Rolle spielt. Ein letzter Hinweis, die Zukäufe der großen Pharmaunternehmen. Also viele Unternehmen kaufen kleinere dazu, die in der Forschung und Entwicklung stark sind. Mittlerweile sind 40% dieser Zukäufe chinesische. Also man hat da offensichtlich schon erkannt, da passiert was. Ja, aber man ist noch nicht so richtig in diesem Markt in Anführungsstrichen angekommen.
Vielleicht noch so ein abschließendes Fazit von dir, Klaus. Was muss denn in Deutschland geschehen, damit der Anschluss an den globalen Pharmamarkt, wie wir ihn gerade auch kennengelernt haben, nicht verloren geht, damit Deutschland eben auch hier nicht wie in der Automobilbranche überholt wird eines Tages?
Ja, ich glaube, wir müssen erstmal auf die Stärken weiterhin setzen, also im Bereich der Innovation wirklich voranzugehen. Also wir sind ja dort stark, wo eben innovative Medikamente hergestellt werden. Also das weiter auszubauen, das strategisch voranzutreiben, zu gucken, in welchen Technologiefeldern kann man da auch Dinge bündeln. Also weniger in Klein-Klein zu verbleiben, sondern eben Cluster zu bilden, Spitzencluster zu bilden in der Forschung zum Beispiel. Das zweite ist, diese Skalierung von Produktion ganz tatkräftig zu unterstützen. Also wer schneller am Markt ist, ist eben auch, was die Produktionskapazitäten und deren Auslastung betrifft, sehr viel erfolgreicher, weil man damit erstmal einen Pflock reinrammt. Ja, also wenn Deutschland der Standort für Gen- und Zelltherapien ist, dann wird das in anderen Ländern so schnell nicht wie entstehen können, weil die Kapazitäten schon da sind. Also das muss man machen. Und man muss natürlich auch dafür sorgen, dass sich die langfristigen Bedingungen für die Branche günstig darstellen. Das heißt, man muss, wenn man dort langfristig plant, eben auch wissen, okay, wenn ich hier etwas entwickle, dann gibt es auch einen Markt dafür. Da ist Deutschland in Europa Vorreiter, was die Bewertung und auch die Innovationsoffenheit betrifft. Und da eben zu treiben, das ist wichtig. Und das Zweite ist, wir haben auch strukturelle Verschiebungen in Deutschland, die beispielsweise im Bereich der Fachkräfte Herausforderungen mit sich bringen. Und das ist eigentlich eine Stärke des Standorts. Wenn das künftig knapper wird, dann muss man zumindest überlegen, wie kriegt man das hin, dass eben eine wachsende Branche da auch an der Stelle ja das Potenzial voll ausschöpfen kann. Also wie kriegt man die Leute dahin? Letzter Punkt vielleicht, wir müssen auch überlegen, wie wir diese ganze Investitionstätigkeit angeschoben kriegen. Also wir freuen uns über einzelne Investitionen, große Investitionen. Das sind gute und erfolgreiche Meldungen. Wenn man sich das anguckt, dann sind das aber teilweise auch sehr mutige Entscheidungen vor Ort gewesen, die dazu geführt haben, dass man plötzlich sehr viel schneller war als üblich. Und das zur Regel zu machen, das ist, denke ich, auch eine große Herausforderung.
Globale Marktverschiebung und was das für Deutschland und Europa bedeutet, das haben wir heute erfahren im Podcast Makroskop mit Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Schön, dass du da warst.
Danke dir.
Weitere Infos des VfA finden Sie wie immer unter www.vfa.de. Als nächstes an dieser Stelle kommen dann die Makroscope Shorts mit Klaus Michelsen und meiner Kollegin Franziska Weiser. Die beiden geben darin einen Überblick zu News aus der Wirtschaftspolitik. Bis ganz bald, ich bin Philipp Eins.
Makroscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroscope Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief. Kostenfrei unter www.vfa.de.